dem Thema Crowdworking befasse ich mich schon sehr lange und der Zusammenhang zu KI ist jetzt halt eine vergleichsweise neue Entwicklung in dem ganzen Feld. Und bei dem autonomen Fahren ist dann nochmal ein zusätzlicher sehr hoher Bedarf, der dieses Feld gerade antreibt. Weil man überraschenderweise für selbstfahrende Autos und selbstlernende Algorithmen sehr viel menschliche Arbeit braucht, die erstmal diese Maschinen trainieren, indem sie denen beibringen, die Welt zu sehen eigentlich.
Also der Mensch muss doch noch was machen, damit die Maschine versteht, wo sie sich befindet.
Genau, also im Prinzip müssen Menschen Millionen von Bildern, das ist nicht mal übertrieben, in der Summe sind es wirklich so viele, genau klassifizieren und beschreiben, was dort drauf ist. Also viele von uns kennen das, wenn man irgendwie ein Online-Konto anlegt, dass man dann irgendwie von Google gefragt wird, ob irgendwelche Verkehrsschilder im Hintergrund zu sehen sind bei irgendwelchen Bildern oder irgendwelche Busse. Das ist sozusagen eine sehr primitive Form davon, die für manche Zwecke noch ausreicht. Aber das, was die Crowdworker inzwischen dort halt in Fulltime machen, und zwar Hunderttausende von Leuten, ist eben in extrem hohem Detailgrad zu beschreiben, was auf diesen Bildern drauf ist. Sodass pixelgenau jeder Teil des Bildes einem Objekt zugeordnet werden kann. Man bezeichnet das auch als semantische Segmentation. Also quasi jedem Segment auf dem Bild wird eine Bedeutung zugeschrieben, sodass dann die Maschine weiß, das ist ein Busch und das hier ist irgendwie eine Rentnerin mit einem Rollator und die verhält sich folglich anders als der Busch und das muss das Auto halt wissen.
Weiß dann der jeweilige Arbeiter oder Crowdworker oder Crowdworkerin, woran sie da gerade arbeitet, also wofür sie das macht?
Ja, im Prinzip schon. Also das ist dann, weil diese Daten ja in diesen riesigen Mengen anfallen und ein interessanter Aspekt eben auch ist, dass sich halt inzwischen Crowdsourcing-Plattformen komplett darauf spezialisieren, sitzen die Arbeiter halt dann die ganze Zeit vor Bildern aus dem Straßenverkehr und müssen eigentlich die ganze Zeit, also vor allem Fahrbahnmarkierungen, Verkehrsschilder, Positionen von Autos im dreidimensionalen Raum quasi einordnen. Und da ist dann schon völlig klar, dass man dort selbstfahrende Autos trainiert oder die Algorithmen dafür.
Aber für welchen Anbieter ist jetzt nicht klar?
Und die wissen jetzt nicht, für welche Autofirmen sie arbeiten oder so, nur dass sie halt für autonomes Fahren arbeiten.
Genau, aber auch ob das jetzt im militärischen Bereich dann angewendet wird oder so, das spielt dann in dem jeweiligen Arbeit keine Rolle.
Nee, das ist auch dann in dem Bereich, denke ich, fast eher nachgelagert, weil es halt wirklich vor allem darum geht, quasi urbanen Verkehr zu verstehen. Also die Bilder, also ich habe dann auch mich selber bei den Plattformen angemeldet und da halt so testweise eine Weile diese Aufgaben gelöst und das ist dann schon ein bisschen verrückt, weil man halt dann quasi Bilder aus dem, sag ich mal, Umland von Stuttgart sieht irgendwelche Brauhäuser im Hintergrund und irgendwie, also sozusagen so sehr deutsche, kleinstadtartige Szenarien, die dann über, in dem Fall, den ich mir genauer angeschaut habe, über eine Firma, die in Seattle sitzt, dann nach Venezuela weitergeleitet werden, wo dann Leute genau diese Bilder aufteilen in ganz, ganz viele einzelne Schritte, um dann genau zuzuordnen, was ist jetzt was. Und da tauchen dann halt auch lauter so Wahlplakate und solche Sachen auf. Es ist sehr skurril, wenn man sich die Bilder im Einzelnen anschaut, aber es ist von der Anwendung her ist es jetzt erstmal kein militärisches Szenario, sondern die große Herausforderung für die selbstfahrenden Autos ist tatsächlich halt im urbanen Raum irgendwie klarzukommen.
Und jetzt haben Sie gerade schon Venezuela angesprochen. Ein Großteil dieser Clickworker kommt mittlerweile aus Venezuela. Sie haben das digitale Wanderarbeiter genannt, die sich jetzt da entwickeln und die immer dahin gehen, wo sie noch einigermaßen was verdienen. Über die digitale Arbeit ist das jetzt möglich. Was beobachten Sie da jetzt über die längere Zeit?
Also vorab muss man vielleicht eine Sache dazu sagen, es ist sozusagen bei den Crowdsourcing-Plattformen, die das so organisieren, da fließen die Arbeiter ja frei. Also die können sich anmelden, wo immer sie wollen, von woher sie halt auch kommen. Und dort ist eben, das war eine der überraschenden Erkenntnisse in der Studie, spielt eben Venezuela eine sehr große Rolle. Wenn man das ein bisschen rauszoomt und sich das ganze Phänomen anschaut, muss man sagen, dass auch in China natürlich sehr viele Leute zum Beispiel diese Arbeit machen und auch in vielen afrikanischen Ländern, aber dort ist es anders organisiert, nämlich nicht als offene Crowd-Plattform, deswegen kann man dort schwerer reinschauen. Also das heißt, wahrscheinlich in absoluten Zahlen kommen aus anderen Ländern, also China und afrikanische Länder, vielleicht sogar noch mehr Leute. Aber was das offene Crowdsourcing angeht, ist tatsächlich so, dass auf mehreren Plattformen, die ich mir angeschaut habe, 75% der Arbeitskräfte aus Venezuela kamen. Erstaunlich viel, auch für so ein kleines Land. die Gründe dafür liegen natürlich auf der Hand. Es ist halt ein Land, was einfach von einer andauernden, extrem dramatischen Wirtschaftskrise gebeutelt ist und zugleich aber eigentlich ein recht gut vernetztes Land mit einer gut ausgebildeten Bevölkerung ist, die halt dann im Internet verzweifelt nach Möglichkeiten sucht, Geld zu verdienen und diesen Weg gefunden hat. Und da haben halt sozusagen, das ist zeitgleich passiert mit dem wachsenden Anstieg der Autoindustrie nach dieser Art von Arbeit. Und da sind zwei sehr zeitgenössische Phänomene zusammengeflossen, die jetzt dazu führen, dass eben in Venezuela so viele Leute sitzen und diese Arbeit machen.
Ja, es ist irgendwie sehr passend, auf der einen Seite die Ölkrise und auf der anderen Seite das autonome Fahren. Also Ölkrise ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber der fallende Ölpreis, der auch mitunter die Wirtschaftskrise ausgelöst hat. Und jetzt finden die Venezuelaner und Venezuelanerinnen Jobs im Internet für beispielsweise Tesla mit autonomem Fahren. Aber lohnt sich das denn dann auch für diese Arbeitnehmerinnen?
Also für die Leute in Venezuela lohnt sich das auf jeden Fall. Das Problem ist eher, dass es sozusagen sich dadurch für niemand anderen mehr lohnt, weil die dort halt so verzweifelt sind und natürlich auch gleichzeitig ausländische Devisen so extrem viel bringen, dass man selbst mit dieser eigentlich wirklich lächerlich schlecht bezahlten Arbeit dann doch sehr gut dort über die Runden kommt. So. Und ich habe auch mehrere Venezuelaner halt interviewt und was mir da halt begegnet ist, dass die halt sagen, ja, sie haben halt immer das Problem, wie viele Leuten erzählen sie noch davon in ihrem Umfeld, aber dass ihr Umfeld auf sie zukommt und fragt, hey, das, bei dir scheint es ja super zu laufen, du kommst ja irgendwie immer noch klar und so, wie machst du das bloß und so, und die halt dann diejenigen sind, die halt noch irgendwie Geld in der Tasche haben. Und sie haben auch betont, natürlich machen sie es aus der Not heraus und ich habe mit Leuten gesprochen, die halt irgendwie eigentlich Zahnärzte, werdende Zahnärzte sind oder Ingenieure oder so. Das heißt, sie sind jetzt auch nicht glücklich damit, das zu machen, aber im Vergleich zu ihren Nachbarn und ihrem Umfeld haben sie halt wirklich noch ein Einkommen, mit dem sie halt sogar ihre Familie finanzieren können. Aber die verdienen halt dann sowas wie eben 50 Euro die Woche oder so. Das ist natürlich in anderen Ländern, kommt man damit überhaupt nicht über die Runden. Und ich habe halt auch mit Crowdworkern gesprochen, die eben nicht aus Venezuela kommen und die halt dann wirklich gemeint haben, dass sich die Preise wirklich deutlich verschlechtert haben seit der Krise in Venezuela und seit halt so viele Venezuelaner dieses Feld entdeckt haben. Und das ist natürlich, einerseits sagt das halt einiges über Venezuela aus, aber die interessantere Geschichte dahinter ist, dass eben nochmal deutlich wird, wie volatil diese neuen Arbeitsmärkte sind. Und morgen könnte es genauso gut jetzt ein anderes Land sein, was noch härter crasht als Venezuela, wobei das kaum vorstellbar ist, aber so rein jetzt hypothetisch. Und dann fließt die Arbeit halt von Venezuela in dieses andere Land. Aber es wird halt von den Plattformen nicht aktiv dorthin gesteuert, sondern es suchen sich halt die Arbeitskräfte, die Plattformen, wo sie dann halt diese Arbeit machen wollen.
Also es ist eigentlich dann ein Wettbewerb auch um die Arbeiter, wenn Sie gesagt haben, Sie wollen es nicht so weitererzählen. Die Leute, die da Arbeit haben und gut verdienen, die verstehen also auch, wenn mehr ihre Nachbarn wissen, dass es dort Arbeit gibt, dann geht die Arbeit irgendwann aus und dann sinkt ihr Lohn.
Genau. Und deren größeres Problem ist, oder die größere Sorge, die ich halt von verschiedenen Seiten gehört habe, auch in so Arbeiterforen, die ich mir angeschaut habe, ist stärker noch als der sinkende Lohn ist die Unsicherheit, ob man am nächsten Tag, wenn man die App aufmacht, halt Arbeit findet oder nicht. Weil in dem Moment, wo man dann sogar seine Familie damit ernährt, ist es natürlich sehr existenziell, dass halt Arbeit fortlaufend verfügbar ist. Und aber diese Ströme der Arbeit sind halt so volatil und auch so intransparent für die Arbeiter, dass es für die ein konstanter Stressfaktor ist, zu wissen, habe ich jetzt Arbeit? Und es ist halt häufig so, dass sie halt die App aufmachen, es gibt keine Arbeit. Und das kann halt unterschiedlichste Gründe haben, aber das ist für die Arbeiter nicht nachvollziehbar. Und also es kann halt sein, dass halt gerade die Auftragslage schlecht ist, aber insgesamt ist die Auftragslage ja so gut, dass das eigentlich ein nachgelagerter Grund ist. Vielmehr ist es wohl so, das wurde mir auch, ich habe ja auch mehrere CEOs von diesen Plattformen interviewt, dass halt, wenn ein neuer Auftrag reinkommt, dass sie den halt nicht allen gleich zur Verfügung stellen, sondern lieber wenigen Arbeitern quasi immer die gleichen Aufgaben in großen Mengen geben, weil die dann schneller besser werden in den spezifischen Aufgaben und dann auch quasi verlässlicher arbeiten und so. Das heißt also, es kann halt sein, dass halt das eine Managemententscheidung ist, warum jetzt bestimmte Leute gerade keine Arbeit sehen. Es kann aber auch sein, dass der Algorithmus entschieden hat, weil auch die ganze Zeit geprüft wird, wie ordentlich machen die Leute die Arbeit, wie schnell, wie sehr sind sie auf bestimmte Aufgaben spezialisiert und so. Und deswegen ist es dann halt für die Arbeitskräfte gar nicht so richtig ersichtlich. Hat mich jetzt der Manager ausgeschlossen oder der Algorithmus oder ist gerade keine Arbeit da, weil zum Beispiel die Autofirmen gerade zu einer anderen Plattform gegangen sind. Also auch die Autofirmen experimentieren natürlich gerade noch welche von den vielen neuen Plattformen sind die, wo sie die besten Ergebnisse kriegen. Also auch die Menge an Arbeit strömt, soweit ich das von außen beurteilen kann, zwischen diesen Plattformen hin und her. Also man sieht ganz gut an diesen Traffic-Kurven, die den Webseiten zufließen, diesen Aspekt, was ich meinte mit den Wanderarbeitern, dass man richtig beobachten kann, dann an manchen Plattformen die Auftragslage scheinbar nicht mehr ausreicht für die Menge an Arbeitern und die dann halt von einer Plattform zur nächsten strömen, weil da gerade mehr zu tun ist und von der wieder woanders hin. Also das sind so Wellen an Arbeit und an Arbeitnehmern, die halt durch diese Plattformen so durchfließen.